Hallo und schön, dass ihr alle da seid. Heute zur Session zum Thema BRB mit Meetspon Social. So monetarisierst du deine Mastodon-Instanz und bleibst digital souverän. Viele lustige Begriffe, die für die Allgemeinheit wahrscheinlich jetzt erstmal erklärungsbedürftig sind. Aber ich sage direkt mit, ich werde heute nicht erklären, was Mastodon ist, was ein Fediverse-Server ist. Und das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Interessanter ist, dass es mir darum ging, wie kann man Open-Source-Projekt wie ein Mastodon-Server nachhaltig finanzieren und ein bisschen nach dem Prinzip Eat Your Own Dog Food arbeiten. Also, dass man auch da versucht, digital souverän zu bleiben, einen Server selbst zu hosten, mit Open-Source-Software zu arbeiten, soweit das eben irgendwie möglich ist. Zugleich ist es auch ein bisschen Einblick in die Kulissen hinter Bond Social, also wie finanziert sich das Ganze, wie viel Aufwand steckt dahinter. Ich werde ein bisschen Einblick geben in andere Tools, die ich mir angeschaut habe, so als ein bisschen Marktforschung, wie bin ich eigentlich zu BRB gekommen. Und wir werden auch in BRB ins Backend einmal reinschauen, dass ihr euch das anschauen könnt und vielleicht für eure Projekte einschätzen könnt, ob BRB das Richtige für euch ist. So, das als kurze Einführung zum Thema, dann zu mir. Mein Name ist Sascha Förster, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Agentur Bonn Digital. Wir sind eine Social Media Agentur im Kern, das heißt, wir bieten Social Media Beratung an, machen Community Management für Kunden und organisieren und begleiten Events, gerne digital als auch vor Ort, und haben natürlich einen starken Bonn-Bezug und machen sehr viel für die Bonner Community, bauen verschiedenste Plattformen, unter anderem betreiben wir Bonn Social, den lokalen Mastodon-Server. Und ein Member of the Community hat das sehr schön beschrieben, was wir eigentlich sind. Wir sind ein Zirkusverein, der lustige artistische Verrenkungen macht zwischen Social Media Hipstertum und digitaler Souveränität auf der anderen Seite. Und ich fand das sehr treffend. Also unser Herz schlägt für Open Source Software. Wir nutzen auch sehr viel Open Source Software im eigenen Unternehmen, soweit es irgendwie geht, wissen aber auch, wie die Realität in der Kommunikation ist, und die findet eben auf anderen Plattformen teilweise noch statt, aber wir freuen uns, da einen Beitrag leisten zu können und wollen auch das auf nachhaltige Füße stellen. Deswegen für mich immer die Frage, wie monetarisiert man das Ganze, wie sorgt man dafür, dass so ein Mastodon-Server ja sich selbst trägt. Dann hängt das nämlich nicht mehr nur von mir ab oder vom Goodwill oder vom Idealismus, sondern ist getragen aus der Community. Angefangen mit dezentralen Netzwerken, das Thema, ich bin Historiker, es tut mir leid, ich mach's kurz, angefixt worden bin ich bei der Republika, da gab es einen Vortrag von Michael Seemann zu dezentralen sozialen Netzwerken, wo eigentlich so ein bisschen das Gefühl entstanden ist, naja, die werden nie eine Chance haben, die haben technische Probleme, das ist nicht lösbar. Okay, dann 2015 haben wir Bonn Digital als Agentur gegründet, aus dem Barcamp Bonn heraus quasi, aus der Community heraus. Und parallel gab es im Makerspace London, das ist dann die Geschichte von BRB, ein Entwickler, der für das Makerspace auch ein Community-Finanzierungstool aufbauen wollte. Dann 2016 hat Eugen Grochko aus Jena Mastodon gestartet und das Repository eröffnet als dezentrales soziales Netzwerk auf Basis von ActivityPub. Dann parallel auch dazu das Bristol Cable Membership System, was sich aus der Software vom Makerspace London gespeist hatte. Das Bristol Cable ist ein Investigativmagazin, Community-Journalismus in Bristol. Die haben inzwischen über 2000 Abonnenten, die kleine regelmäßige Beträge dafür zahlen, dass Investigativjournalismus in Bristol stattfinden kann. Also eine kleine Stadt in UK, die aber da wirklich ein ganz tolles Projekt auf die Beine stellen konnten. Und die haben diese Software von dem Makerspace genutzt, weiterentwickelt. Und 2017 haben wir uns dann entschieden, wir wollen auch eine Instanz auf Basis von Mastodon anbieten, haben Bonn Social eingerichtet, haben die Backups verloren, haben es nochmal neu eingerichtet, haben die Backups gemacht, haben festgestellt, Mensch, das ist ja Arbeit. Das ist nicht mehr nur so ein Hobbyprojekt für nachts. Aber es fing erstmal an mit so 150 Leuten, die sich bei uns registriert haben. Alles ganz klein und niedlich und gemütlich. Und es war so ein Hobbyprojekt für nachts, um mal ein bisschen auszuprobieren, was da so, wie sich die Social Media Welt weiterentwickelt. Also eher was zum Lernen. 2020 wurde dann die Software BRB gestartet, eben auch aus dieser Geschichte Makerspace Bristol Cable. Und zwar ist das gehostet beim Korrektiv e.V., ein Journalismusverbund und Verein, der sich auch im Bereich Investigativjournalismus aufstellt in Deutschland und ja auch ein starkes Netzwerk hat. Und die haben eine Förderung bekommen. Jetzt fällt mir nicht mehr genau ein, von wem, kann man auf der Webseite von BRB sich anschauen, und konnten das dann auch mit einem Entwickler professioneller weiterentwickeln. Und ich muss sagen, diese Zeit zwischen 2017 und 2020, kontinuierlich bin ich auf der Suche gewesen nach Möglichkeiten der Finanzierung. Also wie ich das gut aufbauen kann, und habe keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Dann 2022 geht die Story mit Twitter und Elon Musk los. Von 150 Usern skaliert der Server auf 1200 User. Tut er natürlich nicht, stürzt erstmal ab, Wochenendeinsatz, wie skaliert man Server, wie verteilt man Datenbanken, wie sorgt man dafür, dass die ganzen Requests funktionieren. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, auf einem sehr kurzen Zeitpunkt. Ich habe mich bedankt bei Elon für die vielen User und für die lehrreichen Zeiten, und jetzt sind wir beim X angekommen und es gibt wieder kleinere und größere Traxit-Wellen, die auf unseren Mastodon-Server rüberschwappen. Aber inzwischen nutzen wir BRB, und da gebe ich euch gleich auch ein bisschen Einblick, wie viele User haben wir da und wie viel Unterstützung aus der Community kommt da eigentlich. Ja, Mastodon selbst betreiben ist Zeit und Geld. Now der Reality-Check, es kostet Zeit für die Administration, es kostet Zeit für die Moderation. Man braucht Zeit und Geld für Regulierung und Gesetze, die in Deutschland, in Europa gelten. Man braucht Geld für Server und Hosting. Man braucht Geld für die Hauptentwickler, die diese Software überhaupt dahinstellen und einem zur Verfügung stellen. Die sollen ja auch nicht leer ausgehen. Und eventuell, wenn man unternehmerisch denkt, möchte man Rücklagen aufbauen, man möchte vielleicht auch eine Pixelfed-Instanz aufbauen, braucht dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld oder will vielleicht sogar Gewinne erwirtschaften. Jetzt aber mal ganz langsam. Das sind dann alles so Fragen, ja, wo kommt diese Zeit oder dieses Geld eigentlich her? Jetzt gehen wir nochmal so in die Ausgaben, gehen wir mal durch. Wie sieht es auf der Geldseite aktuell aus? Wir haben in etwa, das ist schon hochgerechnet, 80 Euro Serverkosten im Monat für die 1250 Accounts. Also dazu gehört einmal der Mastodon-Server, dann gehört noch ein Elasticsearch dazu für die Suche, Libre Translate für Übersetzung von Deutsch nach Englisch. Und es ist auch so aufgebaut, dass ich jetzt nicht jedes zweite Wochenende nachskalieren muss, sondern dass da schon ein bisschen Wumms da ist und genug Platz auf den Platten ist, dass das noch ein bisschen wachsen kann und ich da erst ein bisschen später dran muss. Dann geben wir jetzt aktuell 10 Euro im Monat an Mastodon, an den Hauptentwickler über Patreon zurück, weil wir einfach wichtig finden, dass nicht nur wir irgendwie ein bisschen Einnahmen haben, sondern dass auch da quasi der Flow zurück funktioniert. Dann Zeit, also die Einrichtungszeit. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen 5 Tage habe ich dafür gebraucht, weil ich einfach kein Entwickler und kein Profi in sowas bin. Also es hat mich schon ein bisschen Zeit gekostet, das zu testen, es einmal kaputt zu machen, nochmal zu testen, die Backups kaputt zu machen, nochmal hochfahren und gucken, wie hängen alle Systeme miteinander zusammen, wie baue ich das auf. Aber natürlich muss man auch die Lernzeit so ein bisschen mit einkalkulieren, ne? Also ich bin kein Entwickler, sondern habe Psychologie und Geschichte studiert und habe einfach irgendwann einen WordPress-Blog mit der 5-Minuten-Installation mal auf den Server geschoben, und das war so mein erstes Erfolgserlebnis, aber so eine Mastodon-Instanz für 1000 Leute betreiben ist plötzlich eine andere Nummer. Also auch diese Entwicklungsschritte dahin, die haben viel Freude gemacht und waren gespickt von Fehlern, die dazwischen passiert sind, und Bugs, die man behoben hat. Dann die Administration des Ganzen, also dazu zähle ich Updates einspielen, nochmal gucken, dass die Backups funktionieren. Aha, sind meine Cronjobs durchgelaufen, haben den Server aufgeräumt oder haben sie das nicht gemacht? Da bin ich so Pi mal Daumen mit 4 bis 8 Stunden im Monat dabei. Tja, und der größte und variabelste Faktor ist die Moderation. Es gibt Monate, da passiert da gar nichts. Da gibt es nicht mal eine Meldung, die ich bearbeiten muss, weil ich einfach eine sehr nette Community habe. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ihr macht mir keine Arbeit, ihr nehmt Rücksicht auf meine Nerven und auf mein Portemonnaie auch. Denn in der Tat, wenn auf einem Server, was weiß ich, der Shitstorm losgeht oder Leute Inhalte posten, die mir rechtlichen Ärger bereiten, dann hängt mir das am Schuh und dann muss ich mich drum kümmern. Und dann kann ich das auch nicht liegen lassen und sagen, mache ich morgen, sondern dann heißt es jetzt, der Server geht in die Knie, dann heißt das Samstagnacht an, in den Serverraum und irgendwie gucken, dass das läuft, weil dann auch nachher ein Reputationsschaden eventuell entsteht, wenn Accounts verloren gehen, wenn Leute irgendwie da Mist posten und der wird nicht entfernt. Also man muss schon ein bisschen sehen, da hängt Verantwortung mit dran, eine Instanz zu betreiben. Das ist so ein bisschen wie mit Familie gründen. Wenn man vorher wüsste, was ein Kind bedeutet, würde man es lassen vielleicht, wenn man es genau wüsste, was passiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein lohnenswertes Unterfangen und das gilt auch für Bon Social so oder für Mastodon. So, und was habe ich mir ausgedacht als die Lösung? Also irgendwie muss Geld reinkommen, am besten regelmäßig, am liebsten freiwillig und am liebsten Geld, weil dann kann ich frei damit gucken, wo brauche ich es und wo kann ich es einsetzen. Brauche ich Personal, brauche ich Server, brauche ich Moderatoren, brauche ich einfach nur Urlaub. Und deswegen der Hashtag Recurring Income, aber wie? So. Nicht egal wie, es muss irgendwie passen zum Projekt und deswegen gibt es ein paar Anforderungen. Das eine ist, wenn ich Abos machen will, dann möchte ich, dass das möglichst automatisiert abläuft und dass ich nicht immer bitte, bitte sagen muss oder jemanden erinnern muss, sondern dass das fluppt. Dann möchte ich gerne eine gewisse Unabhängigkeit haben. Also ich möchte mich nicht an einen Anbieter binden und dann wachse ich mit dem und dann irgendwann sagt der Anbieter, ich möchte jetzt aber nicht mehr 10%, sondern 15% von deinen Umsätzen. Und das andere ist auch, wenn ich wachse, möchte ich nicht unbedingt prozentual dauerhaft bezahlen, weil das am Anfang natürlich schön ist. Nur 10% von 100 Euro sind ja nur 10 Euro, dafür kriege ich ein tolles Tool. Aber wenn man dann mal 30.000 Euro im Monat einnimmt, wie jetzt beispielsweise Eugen Grochko mit Mastodon, dann ist das plötzlich echt Knete im Monat. Und dann fragt man sich, hätte ich von diesen 3.000 Euro im Monat nicht auch einen Entwickler Teilzeit bezahlen können, der uns eine Custom-Lösung baut? Das ist immer so dann eine Abwägung zwischen Unabhängigkeit und sich dann doch in Bindungen geben. Dann kann ich natürlich nicht ein Tool nutzen, was in den USA gehostet ist, wenn ich gleichzeitig schreie, ja, Bon Social ist datenschutzfreundlich und schiebt eure Daten nicht in die USA. Das hat auch seine Grenzen, wenn man dann bei Zahlungsanbietern landet wie PayPal und Stripe. Da gibt es irgendwie leider immer noch wenig Alternativen, aber zumindest haben wir mit BRB so eine Mittelschicht, wo wir dann sagen können, hintendurch können wir austauschen und wir sind unabhängiger. Dann muss es langfristig günstig sein, wie ich beschrieben habe, 10% am Anfang sind super, 10%, wenn man eine große Community hat, sind echt teuer. Und deswegen bin ich eher bereit, am Anfang Zeit und Geld zu investieren, um nachher aber irgendwie mehr vom Kuchen zu behalten. Das sind aber auch Entscheidungen, die jeder individuell treffen muss in seinen Projekten. Manchmal ist es wichtiger, einfach loslegen zu können und dann nachher die 10% eben dann doch abzudrücken und dem anderen den Gewinn zu geben. Integrationsfähigkeit finde ich wichtig, dass man also Webhooks und APIs hat, um es im Dev-Sprech zu sagen, aber auch, dass ich das einfach an meine Buchhaltung einbinden kann, dass ich mit den Usern kommunizieren kann über die Newsletter-Tools, die ich eben einsetzen möchte und nicht über die Newsletter-Tools, die das Tool mir vorgibt und dann muss ich nachher doch zu Mailchimp die E-Mail-Adressen geben, was ich vielleicht nicht will. Benutzerfreundlichkeit gehört auch dazu. So ein Tool soll übersichtlich sein, es soll es einfach machen, dass die Leute ihr Abo abschließen wollen. Und bei uns ist auch der Fall, es muss kommerziell nutzbar sein, weil wir eine GbR sind, sind wir einfach ein Unternehmen und wir sind kein e.V. und wir haben keine Gemeinnützigkeit. Und das war auch so ein Rechtsthema und ein Steuerberatungsthema, wo wir dann erstmal durchschauen mussten, okay, Tools, die voraussetzen, die eine Gemeinnützigkeit voraussetzen, die können wir nicht nutzen. Dann wollten wir auch kein Tool haben, was Sublizenzierungen oder Paywalls irgendwie macht. Also im Journalismus gibt es dann so ein paar Projekte, die sagen dann, okay, du musst erst bezahlen und dann kriegst du Zugang zu irgendwas. Das war für uns nicht wichtig. Mir war einfach nur wichtig, dass es freiwillig ist, dass die Leute was geben wollen. So, und dann gehen wir die Marktanalyse mal schnell durch. Ich will euch nicht zu sehr langweilen, aber auf der anderen Seite, vielleicht hilft euch das auch nochmal, die Alternativen kennenzulernen, die wir uns so angeguckt haben. Also immer gab es einen Grund, warum ich dann am Ende gesagt habe, nee, kann ich nicht nutzen. Und ich versuche jetzt mal immer diesen einen Grund zu sagen, ohne dann allzu sehr in die Details zu gehen. Bargeld, super, gab es am Anfang auch Leute, die uns einfach einen Umschlag in den Briefkasten geschmissen haben, vielen Dank. Oder auf der Straße einfach 50 Euro so gedrückt, hier in die Tasche gedrückt haben, kurz auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, wo wir uns zufällig begegnet sind, fand ich total nett. Ich nenne jetzt mal keine Namen aus Anonymitätsgründen, aber die Leute fühlen sich angesprochen, ist aber ja einfach eingeschränkt. Banküberweisung kann man auch auf der Webseite schreiben. Hier ist die Kontonummer, überweis mir einfach regelmäßig Geld, wie du lustig bist. Ist die datenschutzfreundlichste Möglichkeit, aber ich kann sehr schlecht mit den Leuten in Kontakt treten. Und mit denen, ja, auch die Regelmäßigkeit ist nicht unbedingt gegeben. Haben wir aber auch mit angeboten auf der Landingpage, wer möchte Banküberweisung. PayPal ist natürlich Marktführer für Überweisungen und für Payment in Europa und in Deutschland. Aber die Abonnement-Tools waren erst nicht freigeschaltet und später ja, wollte ich mich nicht an PayPal binden. Stripe hat auch Abonnement-Tools, US-Anbieter und ist eher was für Entwickler, die dann ein Frontend haben, wo sie Stripe einbinden. Aber ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, das ist die Oberfläche, wo ich meine User hinschicke und da können die ihr Abo abschließen. Stripe kommt aber später vor. Krypto, ach ja, der Hype ist vorbei, reden wir über was anderes. So, dann ging es Richtung, kann man irgendwie WordPress in diese Richtung umbauen mit WooCommerce als Plugin und dann nochmal das Subscription-Plugin kaufen, aber dann braucht man noch ein Plugin, was man kaufen muss, damit man irgendwie, dass die Leute den Betrag frei eingeben können und noch ein Plugin und noch ein Plugin, nachher musste ich irgendwie 1000 Euro ausgeben und dann auch noch das Ganze konfigurieren und dann so, da war irgendwann Ende, weil das waren dann gefühlt 6000 Euro Zeitinvestment in WooCommerce, so rechtskonform und sauber aufzusetzen, dass ich gesagt habe, ne, also bei aller Liebe, WooCommerce kann echt toll Schräubchen verkaufen, aber für das, was ich jetzt dahin biegen will, ist es nicht das richtige Tool. Ghost ist so ähnlich wie WordPress, eine Publikationsplattform mit Newsletter eingebaut. Auch die haben Subscription mitgedacht sofort, aber es ist halt wirklich für die ja, Publisher eher gedacht und nicht für Leute, die Dienste anbieten, anderer Art. LiberaPay ist ein Open-Source-Tool, was man auch unter liberapay.org nutzen kann. Ist Open-Source, kann man aber nicht selbst hosten. Man kann da PayPal und Stripe einbinden und kann Community-Projekten monatlich gewisse Beträge zukommen lassen, die man sich dann auch auszahlen, also beziehungsweise man zahlt die sich auf dem PayPal-Konto aus. Da war es aber sehr schwierig für uns mit dem Thema Buchhaltung. Also wir mussten einmal im Monat ja irgendwie einen Auszug bekommen, was waren die Einnahmen und von wem und wie viel, damit wir das sauber in die Buchhaltung reinkriegen. Bei LiberaPay war es dann aber zu dem Zeitpunkt so, dass wenn man sich am 15. da angemeldet hat, dann wurde immer vom 15. zum 15. die Buchhaltung gemacht. Aber ich konnte keinen Export bekommen, Monat X. So, und ich bekam es einfach nicht mit unserer Buchhaltung verheiratet. Wir nutzen aktuell LexOffice, hat APIs, aber war einfach nicht möglich. Was auch viele Open-Source-Projekte nutzen, ist Open Collective. Da weiß ich nicht so viel zu, außer dass da ja auch Transparenz gemacht wird, wer hat was wann wie ausgezahlt und wofür. Ich glaube, es ist US-basiert und auch nicht selbst hostbar, sondern man muss sich dann bei Open Collective anmelden und darüber arbeiten. Memberful ist ein Mitgliedertool, Patreon, das werden noch sehr viele kennen. Auch Mastodon selbst nutzt Patreon. Aktuell nehmen sie darüber 30.000 Euro im Monat aus, laut Patreon, habe ich gestern nochmal nachgeschaut. Und im Discord-Chat wurde das auch nochmal diskutiert. Gargon hatte, glaube ich, ganz früh schon einen Vertrag abgeschlossen, wo die Prozentzahl noch moderat war. Ich glaube 5 oder 6%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es. Mittlerweile sind es, glaube ich, teilweise 12% der Einnahmen, die man abgeben muss. Aber auch da, man ist an Patreon gebunden. Wenn Patreon morgen nicht da ist, sind die Abos weg. Ich glaube nicht, dass man einfach die Leute exportieren kann und in ein anderes Tool importieren kann. Auch da wollte ich nicht auf Patreon gehen. Startnext ist eher Crowdfunding, also nicht Recurring Income. Darüber habe ich auch schon mal ein Crowdfunding gemacht, das hat auch gut geklappt, aber falsches Tool. Steady ist auch Abonnement, eher für den Publisher-Bereich. Das ist das Tool, was die Crowdreporter aufgebaut haben. Also wir haben das auch schon für Publisher genutzt. Ich habe mir aber nachher die Verträge angeschaut. Zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, ist jetzt auch wieder 3 Jahre her, da haben mir manche Sachen nicht gefallen und die haben nicht zu Mastodon gepasst. Also irgendwie Lizenzen an den Inhalten an Steady zu geben, passte nicht. Ne? Ich wollte jetzt nicht deine Threads irgendwie sublizenzieren an jemanden, weil ich das nie abgefragt habe, als du deinen Account angelegt hattest. So, das passte nicht und auch das Thema, sind es meine Kunden oder sind es deine Kunden? Ich wollte, dass wenn Leute uns Geld geben, dass die eine Kundenbeziehung zu uns haben und nicht zu einem Drittanbieter. Ich möchte nur, dass der das Handling übernimmt. Das war auch so eine Frage, wo ich sagte, nee, ich habe so ein Gefühl, ich bin hier locked in. GLSE-Spende, schönes Tool, nur für gemeinnützige Organisationen, ist angebunden an das GLS-Konto, war sehr praktisch, hätte ich auch noch ein Konto da angelegt notfalls, aber da sind wir raus. Fundraising-Box, auch nur für gemeinnützige Organisationen. So, ihr merkt, ne, ich suche schon lange. Also ich suche nach dem Trüffel, ich suche auf GitHub, ich suche in GitLab, ich suche überall. Entweder sind die Tools lange nicht mehr maintained worden oder erfüllen meine komischen Kriterien nicht. Tada! Die Lösung ist Beabi. Da könnt ihr jetzt spenden und mal diesen Prozess ausprobieren. Auch gerne mit 2 Euro und dann mal sehen, wie das ist, ob ihr da eine Rechnung bekommt und was da alles passiert. Nee, also wenn ihr Lust habt, Bon Social oder uns bei unseren Fediverse-Aktivitäten zu unterstützen, immer gerne. Und dann könnt ihr euch die Landingpage anschauen, wo eben erstmal beschrieben wird, was passiert da. Und ja, ich zeige euch jetzt auch 2 Demos, einmal aus der Mitgliedersicht und einmal aus der Admin-Sicht, dass ihr so ganz grob gesehen habt, wie das hinter den Kulissen aussieht. Dafür muss ich einmal kurz umschalten. So, einmal die Maus hier rüber, dass ihr den Browser sehen könnt. So, fangen wir mal an mit dem Link, den ich euch gerade gezeigt habe, wie wir das aufgebaut haben. Also es gibt dann quasi über das BRB haben wir unter abo.bonn digital installiert. Es gibt erstmal ein paar Erklärungen, was wir hier machen. Datenschutz, Geschäftsbedingungen, dass das Stripe eingebunden ist und ja, hier kann man im Grunde dann den Betrag frei definieren, ob man jährlich oder monatlich bezahlen möchte. Kann dann hier sein Konto anlegen und dann entscheiden, Kreditkarte oder Lastschrift. Genau, dann zeige ich euch die Landingpage. Das ist, also ich mache das mal ein bisschen größer für den Stream. Genau, das ist das Tool brb.io. BRB kann man einerseits hosten lassen von BRB, man kann es eben aber auch als Open Source Software selbst hosten. Und es hat erstmal einen Fokus auf Community-Journalismus gelegt, eben durch den Hintergrund von Korrektiv, aber man kann diese Software auch für andere Projekte einsetzen, Beta testen, eine Demo bekommen und sich das anschauen. Genau. Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen hat es mit unterstützt, die Ruhr Konferenz und das Medieninformationszentrum Babelsberg. Dann als User, wenn man sich dann eingeloggt hat und ein Abo abgeschlossen hat, dann ist ein wesentliches Feature von BRB Callouts. Also es versteht sich nicht nur als Abo-Tool, sondern man soll auch mit seiner Community in Kontakt treten, Fragen, Umfragen machen können und so erfahren, also mit der Community etwas weiterentwickeln können. Sei es als Journalist, dass man dann Feedback bekommt, über welche Themen sollen wir berichten oder eben als Open-Source-Projekt, was sollen wir als nächstes entwickeln oder welche Features fehlen euch und so weiter. Also man kann solche Umfragen machen und daran teilnehmen. Dann hat man eine Übersicht über seine Kontaktdaten, die man angegeben hat. Einmal die E-Mail-Kontaktdaten und wenn man möchte, kann man auch eine Postadresse angeben. Beispielsweise, wenn man den Usern, die eine gewisse Summe bezahlen, dann Weihnachten ein Merchandise-Geschenk oder Sticker oder sowas zuschicken möchte als Dankeschön, kann man vorher abfragen, möchtest du das bekommen? Und dann hat man auch gleich die Adresse. Ist aber kein Pflichtdatum. Und dann der spannendste Teil ist natürlich die Übersicht des Payments. Dass man also sieht, so für mich selbst, was habe ich denn jetzt eingestellt? Ich kann das dann auch anpassen und kann sagen, nee, ab jetzt möchte ich nur noch 5 Euro monatlich zahlen, ich bin gerade ein bisschen klamm oder ich muss mal eine Pause machen. Dann macht man eine Pause und dasselbe, dass man hier nochmal eine Übersicht hat, was habe ich denn jetzt eigentlich schon an das Projekt gezahlt? So, das ist jetzt mal ganz einfach die User-Seite und das war es dann auch hier an der Stelle schon. Jetzt die Administratorenseite. Hier hat man ein Dashboard, wo man dann auch nochmal kurz sieht, wie viele neue Mitglieder sind hinzugekommen, was verdiene ich denn jetzt so ungefähr monatlich, wer sind die letzten Mitglieder, die da sind. Die Callouts stehen im Vordergrund. Dann hat man eben das Thema CRM, also Customer Relations Management, dass ich hier auch Listen anlegen kann, zum Beispiel Mitglieder, die nicht mehr dabei sind. Die müsste man dann auch irgendwann mal löschen, vermute ich. Oder Mitglieder, die jetzt im letzten Monat dazu gekommen sind, dass ich denen nochmal eine Danke-E-Mail schreibe. Schön, dass du uns unterstützt, total nett. Und so kann man eben auch nach Segmenten filtern und die Daten, die man gesammelt hat, die nutzen, um gewisse Zielgruppen nochmal Mails zu schreiben oder einfach zu schauen, wie stehen meine Zahlen. Mit Notice kann man Informationen einblenden. Was weiß ich, der Server wird dann und dann geupdatet, sei vorbereitet. Dann hat man einen Membership-Builder, damit baut man quasi diese Landingpage. Also man kann da die Überschriften anpassen, die Inhalte anpassen, die Beträge anpassen, die man vorschlagen möchte und hat dann auch diese Bestätigungs-E-Mails, die rausgeschickt werden, kann man definieren. Genau. Und auch die E-Mails für Willkommen, Cancellation, also man kann das dann auf sein eigenes Projekt anpassen und so, das ist im Kern BRB. Es wird fleißig weiterentwickelt. So sah das mal früher aus, als das noch für die Bristol Cables und für das Coworking Space oder das Makerspace genutzt wurde. Und da sind noch immer ein paar Tools drin versteckt. Hier haben wir jetzt nicht die volle Admin-Ansicht, weil das jetzt quasi als Demo freigeschaltet ist. Genau, aber es wird fleißig dran entwickelt und hier haben wir auch den GitHub-Link, genau, wo die verschiedenen Repositories sind. Einmal Deploy-Skripte, also dass man einfach relativ schnell mit Docker Compose Up mal eine Demo hochkriegt. Dann ist getrennt zwischen Frontend und Backend und genau, ihr seht, das wird aktiv maintained und entwickelt und viele Grüße an Will. An dieser Stelle, der da fleißig aktiv ist. Es gibt auch eine Slack-Gruppe, wo man dann mit den Technikern Ideen austauschen kann und es wäre natürlich schön, wenn da wirklich auch eine Community an Entwicklern hinter entsteht, die da neue Features einbauen, Plugins vielleicht entwickeln, weil momentan ist es wirklich eine One-Man-Show beziehungsweise eine kleine Team-Show. So, ich wechsle mal wieder zurück. Und hoffe, dass wir jetzt hier wieder Fullscreen arbeiten können. Nein. Schöne Dinge, die ihr seht, aber die ihr alle gar nicht sehen wollt. Bitte spielen Sie jetzt hier schöne Wartemusik ein oder schneiden Sie es raus. So, hier waren wir. Und nun lassen wir die Hüllen fallen und verraten, wie viel wir verdienen in den letzten 12 Monaten. Also jetzt aktuell stehen wir 25 Mitglieder, die uns Geld überweisen, regelmäßig über BRB, bei 1250 Accounts, die auf Bond Social angelegt wurden. Also wenn ich richtig rechne, 2% der Leute zahlen regelmäßig. Im Schnitt zahlt jedes Mitglied 4 Euro und das variiert zwischen Minimum 2 Euro und Maximum 8 Euro. Und so entsprechend habe ich dann auch nachher die monatlichen Zahlungen angepasst, dass ich gesagt habe 2, 4, 8, such dir was aus. Man kann aber auch frei auswählen. Aber das ist momentan, was so ein Mastodon-Server wohl jemandem wert ist im Schnitt. Dann haben wir in den letzten 12 Monaten, diese User-Zahlen, die sind ja jetzt entstanden über die letzten 12 Monate, seitdem wir das eingerichtet haben. Das waren ja nicht sofort 25. Jetzt haben wir in den letzten 12 Monaten 750 Euro über BRB eingenommen. Dann gibt es nochmal 1500 Euro, achso, ich kann das auch mal Fullscreen machen, 1500 Euro, die über Banküberweisung oder PayPal an einmaligen Überweisungen kam, also mehr, doppelt so viel, was auch interessant ist, dass dann irgendwie diese Alternativen wichtig sind. Dazu bin ich auch im Gespräch mit den WRB-Entwicklern immer wieder gewesen, dass ich gesagt habe, eine PayPal-Integration zusätzlich wäre interessant, weil sehr viele Leute über PayPal gehen und ich fände interessant, wenn es auch einmalige Zuwendungen möglich sind. Momentan muss man halt ein Abo abschließen und dann sofort wieder kündigen. Das macht halt keiner, das ist zu kompliziert. Dann sagen die Leute lieber, dann überweise ich dir einmal was und dann ist es gut oder legen uns einen Briefumschlag mit einem Zehner in den Briefkasten, als das so zu machen. 750 Euro kommen über Sponsoren. Also wir haben nochmal eine Landingpage gemacht, wo wir dann auch Sponsoren sichtbar machen. Die Sponsoren bekommen ein Dankeströt, die bekommen ein Emoji, ein Custom Emoji auf unserer Instanz und sind dann quasi auch in der Emoji-Liste als Partner und Unterstützer gelistet. Darüber ist also auch ein bisschen was reingekommen. Also sind wir unten Vortag bei der Frostcon. Yes! Genau, und nochmal 50 Euro, die uns in die Hand gedrückt wurden, aber die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. So, rechnen wir zusammen, 3000 Euro in 12 Monaten für die schöne Arbeit. Aber, also auf der einen Seite denke ich so, naja, wenn ich jetzt mal die Zeit rechne, das darf man nicht tun. Aber man muss auch sagen, 3000 Euro ist nicht nichts dafür, dass das jetzt im Beginn ist und anfängt. Und mir war es halt wichtig, irgendwie da ein Tool zu haben, was jetzt einfach mal loslaufen kann. Und das kann ja auch vielleicht, stehe ich dann ein paar Jahren hier und sage, das sind auch 30.000 im Monat. Vielleicht sage ich auch gar nichts. Insofern, juhu. Aber we don't talk about the time invested. Das ist nicht, ist kein wirtschaftliches Projekt. Das kann ich so viel, kann ich verraten, sondern ist momentan ein rein idealistisches Projekt, was sich entwickeln soll zu einem sich selbst tragenden Projekt, dann wäre es schon fein. Ja. Ja, genau, also wie viel müsste es denn sein, damit es sich selbst trägt? Also es ist, wie gesagt, ich habe ja vorhin diese Zeitaufwände aufgeschrieben, da müsste man jetzt irgendwie einen Stundensatz daneben legen und dann sagen, so ungefähr. Also momentan geht es mir auch gar nicht darum, so eine Zielmarke zu definieren und zu sagen, so viel wollen wir einnehmen. Momentan sage ich einfach, mehr ist besser, mit mehr machen wir mehr. So, ne? Alles, was an Power bei uns reinkommt, so können wir die Firma dahin switchen, dass wir mehr Fediverse-Angebote machen oder dann auch nicht einer nachts aufwachen muss, um den Server zu fixen, sondern vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Team, was das tun kann. Insofern will ich jetzt nicht sagen, so mit 5000 Euro reicht im Jahr, dann komme ich schon so rum, sondern eigentlich, warum nicht mal Sky is the limit denken. Was brauche ich für BRB? Entweder hostet ihr jetzt bei BRB oder ihr braucht einen Server, der auch irgendwie Docker kann. Dann momentan ist Stripe der Payment-Anbieter, der im Hintergrund integriert wird über die API. Dann braucht ihr irgendwie eine Buchhaltung. Wir nutzen aktuell LexOffice und wir verbinden BRB über N8N, was ein Automation-Tool ist, mit LexOffice. Und wir brauchen noch eine Landingpage, wo wir dann auch bewerben können, dass es einmal Spenden und Banküberweisung und PayPal separat gibt. Und es gehört auch ein bisschen dazu, sich zu überlegen, Steuerberatung, wie müssen die Belege aussehen, wie sieht das mit der Mehrwertsteuer aus, wie verbuche ich das, sind das Spenden oder ist das eine Gegenleistung, die da dranhängt, I am not a lawyer und I am not a Steuerberater, deswegen keine Fragen bitte dazu oder wenn, nicht mehr vor der Kamera. Ist N8N-IO stabil genug, damit der Prozess immer klappt? Ja. Es ist halt so stabil, wie ich es hinkriege. Ne? Also, was da passiert, ich will es gar nicht zu sehr im Detail machen, ist, Stripe hat keine Web-Oberfläche, wo ich sagen kann, ich möchte die Belege des letzten Monats haben als ZIP-Datei. Also muss ich mir irgendein Skript bauen, was diese Rechnungen über die Stripe-API abruft. Diese Belege nehme ich, die schicke ich dann per Mail an ein anderes Skript, was dann mit LexOffice spricht, die Mail auspackt, die einzelnen Belege in LexOffice reinpackt und dann irgendwie passiert irgendeine Magie und dann ist das vorkontiert und dann können wir klicken und sagen, diese Belege bitte mit diesen Kontenbewegungen verbinden und verbuchen und fertig. Das ist aber echt wichtig, weil wenn mir jemand 2 Euro gibt und ich muss aber hinten 10 Euro für die Buchhaltung ausgeben, fahre ich den Laden gegen die Wand. Und das ist leider immer noch, deswegen bin ich auch unglücklich mit Stripe. Stripe und LexOffice, die reden nicht richtig miteinander. Und aber ich habe ja jetzt ein Backend. Im Falle des Falles kann ich sagen, so, wir nehmen nicht mehr Stripe, wir switchen zu irgendwas anderes. Ich behalte aber meine Kundendaten, die haben mit mir eine Kundenbeziehung. Dann beende ich von meiner Seite aus das Stripe-Abo und biete jetzt an, so mit einem Klick kannst du das nächste Abo mit einem anderen Tool machen oder du machst jetzt SEPA. So, und dann werde ich ein paar verlieren, aber es ist nicht mehr locked in, dass ich nichts mehr machen kann, sondern einfach meine Kunden verliere und neu anfangen muss bei Null. So. Frage?
Geht auch Server ohne Docker?
Bestimmt. Also schau mal auf GitHub. Da gibt's, also für mich war es einfacher. Da ist es dann, ich muss nachher nur noch eingeben, ./update.script und dann macht er das im Hintergrund wupp, wupp, wupp und dann habe ich Zeit gespart beim Update. Man kann bestimmt auch frickeln und mit, ich glaube, NPM läuft da im Hintergrund und stellt Pakete zusammen und so weiter. Ich bin da nicht so bewandert. Also bis Docker habe ich es geschafft, bei Vue.js bin ich da wieder raus. Ach, wie passend, jetzt können wir noch mehr Fragen stellen. Nein, herzlichen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit bis an dieser Stelle. Und unterstützt Open-Source-Projekte, denn die Leute müssen auch Miete zahlen und so. Jo.
Ja, danke erstmal. Also 2% zahlende Nutzer ist ja nicht überwältigend, aber ist auch ein realistischer Wert in vielen so Communities. Das ist immer so diese 1% Dedicated Users, das ist, glaube ich, so ein Standardwert. Wenn du es heute aufsetzen würdest, Bond Social, oder generell, wie findest du die Idee, Pflichtbezahlung zu machen? Also so ein Minimalbeitrag, gibt ja ein paar Mastodon-Server, die verlangen mindestens 1 oder 2 Euro pro Monat.
Ja. Also wir haben zum Beispiel schon in den Startlöchern und in Testung Alternativen wie PixelFed unter bon.pix und ich zögere echt, weil ich denke, ich binde mir noch einen Dienst ans Bein, ich habe noch mehr Verantwortung und wie viel Power kommt aus der Community heraus, dass das trägt und anschiebt und wie viel muss ich reingeben allein. Und da war auch eine der Überlegungen, macht man es dann verpflichtend, ne, dass man sagt, die schon zahlen, die kriegen Privileged Access oder die dürfen als erstes einen Account anlegen, dass man so ein bisschen bonusmäßig das macht, aber nicht verpflichtend. Man muss auch beachten, wenn man, also momentan, jetzt kommt doch so eine steuerliche Frage, momentan läuft das unter dem Begriff Zuwendungen. Das heißt, wir kriegen Schenkungen im Endeffekt, kriegen einfach Geld geschenkt. Keine Gegenleistung. Du kriegst nicht einen Account oder nicht, ob du uns was gibst. Wenn du aber anders arbeiten willst, dann musst du mit Mehrwertsteuer arbeiten. Also dann ist Geld gegen Leistung. Müssen wir Umsatzsteuer ausweisen. Sternchen, BRB kann momentan keine Umsatzsteuer ausweisen. Das Backend, Stripe kann das, da kann man das angeben, aber es wird nicht ordentlich dargestellt auf dieser Landingpage. Deswegen gehen wir auch noch über Zuwendungen. Ist auch noch ein Entwicklungsthema, diese ganzen steuerlichen, rechtlichen Fragen sauber abzubilden. So, I'm not a lawyer, I'm not a Steuerberater, deswegen bitte verhafte mich da nicht. Aber deswegen sind wir erstmal auf dieser Zuwendungs- und auf der freiwilligen Ebene geblieben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man diesen Schritt geht. Aber auch da, es entsteht eine ganz andere Verantwortlichkeit bei uns, wenn es Geld gegen Leistung ist. Dann muss ich nämlich auch die Leistung erbringen. Dann müssen irgendwie Service-Level-Verträge vielleicht aufgesetzt werden, wenn es Unternehmen sind, die sagen, wir wollen das haben. Und dann ist es wieder unternehmerische Entscheidung, wollen wir Hoster werden oder nicht. Tendenziell wollen wir nicht Hoster werden, sondern lieber Hoster ihre Arbeit machen lassen. Aber wir wollen dann vielleicht das Community-Management machen oder überlegen, wie baut man eine Community auf. Und das als Dienstleistung, als Social-Media-Dienstleistung haben, was die Kommunikation angeht, aber nicht das technische Hosting. Für die Bonner Community ist das wieder ein bisschen anders. So, deswegen auch nochmal danke sowieso an alle, die das unterstützen. Aber es darf auch immer ein bisschen mehr sein. Ne? Also vor allem die ganzen Freibiernasen da draußen, fühlt euch mal angesprochen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja.
Ja, das Problem ist ja wahrscheinlich, wir hatten Twitter. Da haben wir mit unseren Daten bezahlt. Das ist vielen auch nicht klar gewesen, aber das ist natürlich so. Und jetzt hat der Elon das kaputt gemacht. Das hat letztendlich dazu geführt, dass viele Leute dann zu Mastodon rübergekommen sind. Ich hatte mich 2018 angemeldet und das lag natürlich auch lange brach, aber es war dann der erste Fluchtort und der funktioniert gut. Aber den Leuten jetzt zu sagen, für das, was ihr früher eigentlich umsonst gemacht habt, solltet ihr jetzt Geld zahlen, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und das kann ja nur in den Köpfen geschehen. Also ich habe was gespendet, das ist klar, aber vielen Leuten ist das eben nicht klar. Warum soll ich denn für eine Leistung, die ich bisher umsonst bekommen habe, jetzt plötzlich Geld zahlen? Also ich glaube, man muss viel mehr Werbung oder auch für Verständnis sorgen, was das bedeutet, so eine Instanz tatsächlich zu machen. Du machst das ja auch teilweise bei deinen Tröts, aber ich glaube, da kann man einfach nicht genug erzählen, einfach erzählen, was passiert und was das bedeutet, damit es bei den Leuten vielleicht Klick macht.
Also was ich zum Beispiel spannend finde an Mastodon, aber das ist ein anderer Vortrag, und an den dezentralen sozialen Netzwerken ist auch, wie wenig, also das soziale Netzwerk für 1000 Leute, das läuft auf so einem kleinen Popel-Server im Endeffekt und funktioniert und ermöglicht Kommunikation jetzt, sage ich mal, im kleinen lokalen Rahmen. Und bei den klassischen sozialen Medien, jetzt geht das da aus. Bei den klassischen sozialen Medien wird halt auch ein Großteil in diese Datenspeicherung, in das Tracking, also es sind, im Endeffekt ist es ja eigentlich die Werbemaschine, die das Ganze trägt, und die Kunden sind die Werbetreibenden, die dann auf diese Daten zugreifen und nutzen können und personalisierte Werbung ausspielen können. Dieser Teil ist komplett weg. Den gibt's nicht. Und auch das ist manchmal eine Frage, inwieweit könnte Werbung auch ein mögliches Finanzierungsmodell im Fediverse sein und wie funktioniert überhaupt Unternehmenskommunikation im Fediverse? Das sind dann die nächsten Vorträge, die ich dann vielleicht nächstes Jahr nochmal einreiche. Aber ich finde, Nachhaltigkeit dazu gehört, dass es irgendwie ein Geschäftsmodell auch geben muss. Das heißt nicht unbedingt profitorientiert, aber sich selbst tragend, damit es einfach weitergegeben kann, dass Leute Geld damit verdienen können, ihre Miete zahlen können, ihr Leben leben können. Und ja, so, da schrauben wir so ein paar Ideen dran rum. Aber ich glaube, das ist die Story eigentlich dahinter. Ne? Du bezahlst mit den Daten. Es gibt ja diese Geschichte von den Kanarienvögeln, die mit in die Gruben, in die Kohlegruben mitgenommen wurden. Ne? Und wenn der Vogel von der Stange fällt, dann ist da CO2 zu hoch. Meine Frau wird mir danken. Meine Frau ist so eine Art Kanarienvogel, die ist noch bei Twitter oder X. Und wenn die von der Stange fällt, dann weiß ich, okay, jetzt hat es die Bevölkerung begriffen, dass da ein Problem ist. Aber die meisten Leute interessiert es leider nicht. Das ist auch die Realität. Ne? Selbst 10, 13 Millionen User im Fediverse, so schön das ist, es ist echt ein Bruchteil. Noch winzig klein. Aber warum ich darauf vertraue, ist, dass es kontinuierlich wächst. Es wächst organisch und es wird immer stärker und da steckt eine Power dahinter, die ich schon irgendwie 2017 gefühlt habe, wo ich dachte, okay, da passiert was, da will ich dabei sein, das will ich mitentwickeln und das will ich auch nach vorne schieben, und wo irgendwie ausnahmsweise meine Vorhersage geklappt hat. Seitdem übe ich mich immer in Prophezeiungen, was dann so in 5 Jahren LinkedIn, vergiss es, ist schon auf dem absteigenden Ast. Aber genau, also da aus diesem Idealismus muss irgendwie auch Realität werden können und dazu gehören dann die Geschäftsmodelle. Ja, der war ja auch mit sehr früh dabei und setzt drauf, aber der ist jetzt auch nicht dogmatisch, dass er sagt, er nutzt jetzt gar nichts mehr. Ja.
Also danke auch nochmal für den Vortrag. Ich bin ziemlich gespannt, ob sich das irgendwie mal, also das Fediverse allgemein als Möglichkeit etablieren kann, dass vor allem Kunst- und Musikschaffende darüber auch ihre Kunst direkter und näher zu den Kunstinteressierten bringt. Da gibt es natürlich Ansätze wie Funk Whale, was quasi so eine Soundcloud-Alternative ist, und Pixelfeld hat es jetzt schon genannt. Und wo du eben von Finanzierungsmodellen sprachst, so fände ich halt auch interessant. Also idealerweise, ich meine, manche Künstler machen es halt auch so, dass sie dann sagen, ich mache meine Kunst und wenn du die gut findest, dann kannst du mir spenden. Ne, aber dann quasi ja auch in einen direkten Kontakt mit dem Kunden treten können. Und zum Beispiel die Software, die du da jetzt mitentwickelst, direkt nutzen können, um dann auch ja mit dem Kunden gewissermaßen in Kontakt zu stehen, ne, und ja, diese Plattform halt mit zu benutzen, das alles so ein bisschen zu integrieren.
Ja, also klar, jetzt ist BRB hauptsächlich getrieben aus dem Community-Journalismus und wir sind dann auch quasi so ein bisschen das, ich will nicht sagen schwarze Schaf da, weil wir eben keine Journalisten sind oder jetzt das nicht direkt journalistisch nutzen, aber trotzdem ist da eine sehr große Offenheit und auch ein Verständnis dafür, dass das in anderen Kontexten genutzt werden kann. Musik und Kultur finde ich total super. Auch wenn man sieht, die Entwicklung vom Crowdfunding, die ja auch ganz stark aus diesem Sektor kam, ne, dass man gesagt hat, so, man liebt eine Band, man möchte das nächste Album haben, dann wird ein Crowdfunding aufgesetzt und das Ganze vorfinanziert aus der Community heraus. Das bringt mich auch zu dem Gedanken, dass so Crowdfunding-Module in BRB oder in so einer Software, danach suche ich auch. Und das, da fände ich das jetzt eigentlich ganz cool, dass man sagt, man kann auch ein Ziel definieren und sagen, so, wenn wir so und so viel 1.000 Euro im Monat einnehmen, dann können wir die Pixel-Fed-Instanz starten oder die nächste Instanz zum Laufen bringen, weil wir dann wissen, so und so viel haben wir sich wiederholende Einkünfte, so und so viel brauchen wir jetzt als Einmalkosten. Und so und so viel kommt nur durch Spenden, die sich auf ein Projekt beziehen. Genau. Also es fände ich sehr begrüßenswert, wenn das auch in anderen Kontexten nachher genutzt wird. Und also es ist Open-Source-Software. Ne? Niemand verbietet dir, das zu forken und in eine andere Richtung weiterzuentwickeln und noch einen Musikplayer einzubauen.
25 freiwillige Zahler, ja.
Ich kenne sie alle persönlich.
Das denke ich mir. Kann man die eigentlich jetzt charakterisieren? Das ist das eine. Mhm. Und das zweite, ich weiß nicht, die Zahl 25 ist das eine. Gibt es eigentlich neue und wie sehen eigentlich die neuen aus? Also was sind das für Menschen, die jetzt noch dazukommen?
Ja, also wenn ich das richtig sehe, haben wir eine Frau und der Rest sind Männer. Also es ist eine sehr männliche Gruppe. Es sind eher nicht die 18- bis 34-Jährigen, sondern da geht es dann langsam los. Aber nur so, was so vom Bauchgefühl, was ich da sehe. Ne? Also ich habe ja jetzt auch außer den Namen und dass ich einen Teil davon persönlich kenne, nicht Daten darüber, wann die geboren sind oder sonst irgendwas. Und neue hinzukommen ist ein gutes Thema, ist nämlich ein schlechtes Thema. Also mit 2022, da gab es dann die Welle, da war dann die Aufmerksamkeit da. Und dann habe ich auch quasi meine 2% oder die 1% der Hyperaktiven abgefischt. Und deswegen war es mir auch wichtig, schnell mit BRB dann an der Stelle parat zu stehen und quasi mit meinem Fliegenfischernetz unterwegs zu sein und die Fische, wenn sie fliegen, zu fangen. Aber jetzt fliegen sie nicht mehr so. Und ich glaube, seit 6 Monaten gab es einen neuen, der dazugekommen ist. Da muss man wieder gucken, so das gehört auch zu diesem, das ist dann irgendwann so ein Battle-Geschäft, das mag ich eigentlich nicht so sehr, ne? Dass man immer wieder darauf hinweisen muss, so liebe Leute, ihr müsst das unterstützen und ich will aber auch den Leuten, die sowieso das schon machen, nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen und noch mehr fordern. So, dazwischen muss man dann schauen. Oder irgendwann verpflichtend das machen, ne, wie vorgeschlagen wurde, dass man dann sagt, so, jetzt mache ich die Schotten dicht und ab jetzt brauche ich so und so viel mehr Geld, damit ich wieder die Schotten aufmache.
Zwei Fragen in dem Zusammenhang. Und zwar einmal, es gab ja jetzt in 2023 definitiv nochmal Wellen. Da dann die Frage angeschlossen, würdest du sagen, das hat auch was oder vor allem was damit zu tun, dass Mastodon-Clients, vor allem die offiziellen, jetzt im Prinzip eine Vorauswahl treffen, eine Instanzvorauswahl? So wie ich das verstanden habe, versuchen die ja, um es einfacher zu machen, Mastodon Social zu pushen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe von diesen Wellen nicht mehr so viel abgekriegt. Das ist tatsächlich so. Und auch das ist Diskussionsthema Growth, also wie schafft man für das gesamte Netzwerk Wachstum. Und es ist wirklich eine Hürde, am Anfang jemandem zu erklären, Server, Instanzen, Föderation, wie wähle ich jetzt den Server aus? Oh komm, weißt du, da ist der Kanarienvogel schon vom Netz gekippt, bevor ich ihn überhaupt so mitgenommen habe, bevor ich überhaupt in die Richtung Grube gegangen bin. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man versucht, den Einstieg am Anfang einfach zu haben und danach kann man immer noch switchen. Und das tun auch einige, die dann sagen so, ah, jetzt habe ich Bond Social entdeckt und so, ich habe meinen Server umgezogen, ach, das war ja ganz easy. Ist eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung, das einmal gemacht zu haben, zu sehen, ach, das funktioniert. Ich habe meine Timeline wieder, ich habe meine Follower wieder, ich kann jetzt mit einem Pixelfed-Account interagieren und bin aber bei dir. Aber es erzeugt auch Knoten im Kopf, ne? Weil die Apps, es gibt mehrere Apps, es gibt mehrere Protokolle, es gibt verschiedene Anbieter, dann noch Variationen und Forks und deswegen frage ich mich manchmal.
Gerade die Twitter-Bubble war immer sehr gut da drin, andere Clients als den Default-Client zu sehen, als dann ihre Clients ihnen weggenommen wurden und gesagt, um Gottes Willen, ja, wie können die Leute mit diesem Twitter-Client leben?
Also ja. Ja, also mit dem Original-Twitter-Client, als sie dann anfingen, die Algorithmen einzubauen und meine Timeline durcheinander zu machen, da war ich schon mal angepisst. Die Werbung habe ich fast nie gesehen, weil ich bei Tweetbot war. Insofern kann ich diese Diskussion nachvollziehen und jetzt fühle ich auch so ein bisschen Schmerz, dass sie mein Lieblingsspielzeug kaputt gemacht haben. Aber es gibt ja ein schönes neues Spielzeug. Und also das Spannende ist nicht Mastodon und das Fediverse, also nicht Mastodon oder die Clients oder die Apps, sondern das Spannende ist eigentlich das Protokoll ActivityPub und wie sich das entwickelt. Also nur so ein Gedanke, wenn ZDF das in seine Mediathek integriert, ActivityPub, kann ich plötzlich jede Sendung abonnieren und kriege immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Show oder neue Folge erschienen ist und ich könnte die sogar kommentieren und interagieren und was auch immer. Also da steckt noch so viel Musik drin in dem Protokoll, dass ich denke, und das merkt man ja auch, wenn man die Diskussion um Threads hört, dass die dann auch eine ActivityPub-Integration mitdenken oder Tumblr, die auch ganz früh gesagt haben, wir werden das mit einbinden, dass da wirklich noch viel kommen wird und dass da wieder eine Welle Richtung Free und Open Source in Sachen Social Media da sein wird und dann wird es auch wieder eine Welle Richtung Logged-in und Anbieter und kommt doch alle auf meinen netten Bond Social Server, ich presse euch noch ein bisschen aus. Vielleicht geben wird. Also schauen wir mal, wie die Wellenbewegungen weitergehen. Insofern einen schönen Wellenritt und immer schöne Wellen und passt auf euch auf, bleibt gesund und auf Wiedersehen und Wiederhören. Dankeschön.